Ich bin gebürtiger Iraner und bin mit Surfing gekommen. Das ist dann schon 18 Jahre her. Ich bin jetzt 30, bin mit 12, 12,5 genau hier hingekommen. Ich bin in Isfahan und in Teheran aufgewachsen. Wir sind drei Kinder. Ich habe zwei ältere Schwestern. Ich bin der Jüngste. Und ich würde sagen, wir gehören zur Mittelschicht. Mein Vater war ganz am Anfang, als ich noch nicht auf der Welt war, war er Lehrer und Grundschullehrer. Und irgendwann hat er damit aufgehört, weil man als Lehrer mit dem Gehalt nicht leben kann. Und wurde dann zum Bauunternehmer. Und zwar nach dem Irak-Krieg. Das ging ja 8 Jahre lang. Da wurde das ganze Land zerstört und da konnte man wirklich alles bauen, was man möchte. Und damit hat man Geld verdient. Und der war ein ziemlich guter Geschäftsmann, glaube ich. Mein Vater hat ein bestimmtes Buch. Das ist von einem iranischen intellektuellen Schriftsteller, der auch in Hamburg wohnt. Hat er publiziert, kann man nicht einfach kopiert und verteilt unter Freunden, Bekannten. Und irgendwann ist er wohl aufgeflogen. Da ging es um die Revolution, beziehungsweise um die Machtübernahme der Islamisten im Iran bis zu 1979. Die Machtübernahme der Islamisten, die Faschisten, und zwar die Ermordung und Verfolgung von Intellektuellen, Kommunisten, Sozialisten, alles, was halt demokratische Absichten hatte. Der Autor, der hat selber 4 oder 5 Jahre im Gefängnis gesessen. Und dann konnte er doch noch fliehen. Und dann sind wir in die Türkei eingereist, über Landwege. Und da waren wir erstmal 6 Monate. Wir waren 3 Monate in Istanbul und 3 Monate in Ankara. Wir wollten eigentlich gar nicht nach Deutschland, sondern wir wollten zunächst nach Holland, weil wir dort einen Bekannten haben. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Das hat ja 6 Monate gedauert. Wir waren dort in der Türkei 6 Monate. Es kostet ja auch einiges, eine Familie zu versorgen. Und dann hat sich doch ergeben, dass wir in Deutschland bleiben. Also nach Deutschland eingereist sind. Ich kann mich natürlich an bestimmte Sachen erinnern. Ich konnte damals, also über die politischen Verhältnisse kann ich nicht viel sagen. Was aber jeder Iraner oder selbst jedes Kind, egal wie, ob man jetzt schon 6, 7 oder 20 ist, jedes Kind wusste, das sind böse Ayatollahs, also das Regime. Die Leute sind gegen das Regime, die bösen Ayatollahs. Man darf auf der Straße nichts sagen, was sich gegen das Regime richtet. Das sind so Themen, die sind jedem geläufig. Sonst natürlich die Polizei, die Sittenpolizei, die ist berühmt berüchtigt. Selbst als Kind weißt du, das sind böse Menschen. Die Polizei ist nicht dein Freund, sondern dein Feind. Die behandeln dich sehr schlecht. Das heißt, da gab es einfach mal irgendwo Straßenkontrollen von bestimmten Polizeikräften. Da gibt es ja zig Gruppen, militärische, paramilitärische. Das waren teilweise 16-jährige Kinder, die dich dann angehalten haben, wenn wir bei Freunden oder bei der Familie zu Besuch waren. Die haben dich dann mitten auf der Straße angehalten nachts und haben sehr respektlos mit dir gesprochen, beziehungsweise mit meinen Eltern. Wohin wollt ihr denn fahren? Wo kommt ihr denn her? Und. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Da hat man Angst gehabt, definitiv. Und da erinnere ich mich auch an eine andere Situation. Immer wenn wir an der Mautstelle waren, auf der Autobahn gibt es ja halt Mautstellen, da hält man an und zahlt dann bar oder hat bar gezahlt. Heute geht es anders. Da weiß ich noch, immer wenn wir kurz davor waren, haben wir die Musikkassette rausgeholt, weil die Iraner sind sehr fröhliche Menschen, feiern gerne. Und diese Kassetten oder die Musik kam aus dem Westen. Also die iranischen Künstler sind ja nach der Revolution oder Machtübernahme der Islamisten in die USA abgehauen, geflüchtet. Dort haben sie weitergemacht mit ihrer Musik und die haben wir dann immer im Iran erhalten. War für jeden erhältlich. Die Kassetten haben wir sofort versteckt irgendwo und haben dann Radio angemacht. Daran kann ich mich gut erinnern, ja. Und zwar haben wir dann am Flughafen, sind wir zur Polizei, zur Bundespolizei, das weiß ich jetzt heute, zur Bundespolizei und haben dann, also ich weiß es ja nicht genau, was die da besprochen haben, aber mein Vater hat uns gesagt, wir gehen jetzt zur Polizei. Macht euch keine Gedanken und hat wohl dort dann einen Antrag gestellt auf Asyl. Und dann wurden wir halt mussten wir in einen Raum rein, wo auch ein, zwei Polizisten saßen. Und dann gab es noch einen Raum, also da wurden wir getrennt, Männer und Frauen. Ich musste so mit meinem Vater in einen Raum gehen. Das war wie eine Zelle eigentlich. Ich glaube, das war sogar eine Gefängniszelle. Wir mussten uns dann ausziehen und die Polizisten haben uns dann abgetastet und dann mussten wir uns wieder anziehen und dann alles weiter. Wir wurden dann irgendwie abgeholt und direkt am Flughafen gab es so ein Gebäude, wo dann die Asylbewerber aufgenommen wurden. Und dort gab es auch Interviews. Warum seid ihr hier, warum nicht und. Also ich kann mich erinnern direkt am Frankfurter Flughafen, als wir sozusagen vom Transitbereich in das Gebäude, wo die Asylbewerber sich aufhalten, oder das war ja ein Aufnahmelager oder sowas ähnliches. Als wir dorthin transportiert worden sind, da hat man uns mit dem Auto abgeholt, sind ausgestiegen und vor dem Gebäude, interessant, wir, eine Familie, eine fünfköpfige Familie, drei kleine Kinder, also 12, meine Geschwister sind, meine beiden Schwestern sind jeweils 1,5, 2 Jahre älter. Und das ist echt eine lustige Szene. Da standen dann, weiß ich nicht, vielleicht 6, 7, 8, 9 schwer bewaffnete Polizisten, die uns dann eskortiert haben. Beziehungsweise die haben rechts und links gestanden und wir mussten dazwischen gehen. Ich fand das schon, also heute finde ich das ziemlich lustig. Und dann wurden wir natürlich in andere Heime oder Aufnahmelager versetzt. Das ging über mehrere Städte, frag mich nicht wo, unter anderem auch in Köln. Aber das waren dann immer 2, 3, 4 Wochen, immer kurz, bis wir dann in Wuppertal angekommen sind. Da hat man gesagt, jetzt könnt ihr dort bleiben, dauerhaft. Wir waren erst in einem Asylheim, ich glaube ein Jahr oder ja, über ein Jahr. Das hat irgendwie 2, 3 Monate, glaube ich, gedauert, bis wir überhaupt zur Schule gegangen sind. Wir wussten ja überhaupt nichts, wie das Schulsystem funktioniert, wie man die Kinder anmeldet. Das weiß ich natürlich heute. Damals habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht, war froh, dass ich nicht zur Schule muss. Ja, und dann bin ich zur Schule. Das war erstmal ein Deutschkurs für Migranten, für Einwandererkinder. Da war ich, glaube ich, 7 Monate mit meinen beiden Schwestern. Da waren dann noch, glaube ich, 2, 3 Russen, Spätaussiedler und ein paar andere. Die Lehrer waren eigentlich ganz cool. Die waren eigentlich ganz nett. Zum größten Teil nicht da. Die waren einfach, ich weiß nicht, ob die keine Zeit hatten oder wie auch immer, aber die haben öfters mal gefehlt. War eine lustige Zeit. Und dann wurden wir halt richtig eingeschult. Und zwar auf das Gymnasium. Das war dann nebenan. Die haben sich gedacht, das war die Bewertung unserer Lehrer. Wir wären lernfähig oder hätten eine schnelle Auffassungsgabe und könnten das meistern. Ich bin in die 7. Klasse eingestuft worden, aufs Gymnasium. Das war schon schwierig, weil wir halt kaum was verstanden haben. Das war schon ein bisschen schwierig nach 6 Monaten Deutschkurs auf dem Gymnasium klarzukommen. Wir haben, also ich zumindest habe keine richtigen Noten bekommen. Zumindest in den Fächern Deutsch. Da kann ich mich genau erinnern. Ich hatte super liebe Lehrer auf dieser Schule. Danach kam das leider nie wieder vor, dass ich so engagierte, tolerante Lehrer hatte. Und im Fach Mathematik zum Beispiel hatte ich gar keine Probleme. Da habe ich sogar, glaube ich, gute Noten geschrieben. Da braucht man kaum die Sprache. Da habe ich die Aufgaben gelöst. Da war ich sogar teilweise schneller als meine Mitschüler. Und ja, eigentlich war das eine schöne Zeit, was die Lehrer angeht. Die Schüler waren teilweise super in Ordnung. Die haben sich direkt um mich gekümmert, mit in die Pause gegangen, haben zusammen Pause gemacht, gequatscht, soweit es überhaupt möglich ist. Aber Hauptsache, du bist da nicht alleine. Es gab aber auch Schüler und Schülerinnen, die halt ziemlich arrogant waren. Ich glaube, das lag auch daran, dass die Schule in einer Gegend war, wo das Einkommen ziemlich hoch war. Ja, und das war vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Oberschicht war, ich glaube nicht, aber schon obere Mittelschicht. Und die haben sich wohl doch dann zu überlegen gefühlt. Danach sind wir umgezogen. Wir haben dann eine richtige Wohnung beziehen dürfen. Das war ja ein Jahr lang in einem Asylbewerberheim. In einem Zimmer 5 Leute, in einem Zimmer inklusive Küche und so weiter. Und danach haben wir eine richtige Wohnung bezogen. Das war halt in eine ganz andere Ecke in der Stadt, in Wuppertal. Ein sozialer Brennpunkt natürlich, weil Migranten bekommen in der Regel keine guten Wohnungen. Erst recht nicht, wenn man gerade eingewandert ist und von Sozialleistungen lebt. Ja, und da bin ich dann auch aufs Gymnasium. Da war das interessanterweise so, dass meine Mitschüler unheimlich toll waren. Wirklich fast alle. Also kann ich sagen, ausschließlich. Ich habe mich super wohl gefühlt. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Allerdings waren meine Lehrer unheimlich rassistisch. Mein erster Tag, da kann ich mich immer noch erinnern, ich glaube, das war ein gewisser Herr Wolf, das war der Klassenlehrer in der 8. Klasse. Der hat mich vorgestellt, mein allererster Tag an der Schule, der hat mich vorgestellt, ja, das ist der Hamed, der ist neu hier bei uns, irgendwas, also ich kann mich nicht an einen erinnern. Woran ich mich allerdings erinnern kann, ist, ich war halt 12 und also ich habe halt gelächelt, während er mich vorgestellt hat, mit so einem Kopfnicken. Das mache ich immer noch. Wenn mich jemand vorstellt oder wenn ich jemanden sehe, kennenlerne oder wie auch immer, dann tue ich gerne lächeln und gucke nicht so grimmig. Was er dann gemacht hat, ist, als er vor der Klasse stand, da sagte er, ja, bei diesen Iranern, da weiß man nie, was die im Schilde führen oder was die im Kopf haben. Die grinsen einen an oder die lächeln, aber man weiß nie, was die im Kopf haben. Interessanterweise kamen meine Mitschüler danach zu mir und meinten, willst du denn nicht zur Schulleitung gehen? Das darf er nicht sagen, das darf er nicht machen. Das war schon ein übler Rassist. Vielleicht sieht man sich ja im Leben nochmal. Da bin ich mir sicher. Aber auch andere Lehrer, das waren auch Rassisten. Das heißt, die haben einen einfach nicht akzeptiert. Ich habe das erste halbe Jahr war ich halt nicht so gut. Ich habe kaum teilgenommen, habe mich kaum beteiligt, weil wir wirklich große familiäre Probleme hatten. Da hatte ich alles andere, ganz andere Probleme als die Schule. Ich hatte einfach keinen Kopf dafür. Wir waren neu hier, ich habe keine Freunde mehr, meine Cousins sind nicht da, meine Omi und meine Großeltern. Und all das, was ich hatte, die tolle Zeit im Iran als Kind, kein Urlaub mehr. Ja, also man hat ja alles verloren. Man muss ja bei Null anfangen. Das war echt eine harte Zeit und ich hatte einfach keine Lust auf die Schule. Vielleicht war das auch teilweise bedingt durch das Alter. Auf jeden Fall war das so, dass ich im ersten halben Jahr einfach keine Leistung gebracht habe. Ich habe mich nicht beteiligt, ich habe keine Hausaufgaben gemacht, Klausuren, da habe ich einfach kaum was gemacht. In meiner Französischarbeit, da habe ich geschrieben, weil ich einfach nicht gelernt hatte. Da habe ich ganz groß auf dem Arbeitsblatt geschrieben, I love Französisch oder so und habe das abgegeben. Natürlich habe ich eine 6 bekommen. Unser Französischlehrer war auch ein Alkoholiker, der hatte jeden Morgen eine Fahne, als er reingekommen ist, weiß nicht, was mit dem passiert ist. Nach dem ersten halben Jahr habe ich gemerkt, du wirst sitzen bleiben und habe angefangen, mich zu bemühen. Man muss aber auch berücksichtigen mit mangelnden Deutschkenntnissen. Also wir waren insgesamt dann zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre in Deutschland, auf dem Gymnasium. Ist nicht einfach oder fast unmöglich. Trotzdem habe ich mich bemüht. Ich habe auf einmal Hausaufgaben gemacht, selbst in Deutsch, was unheimlich schwierig für mich war. Ich glaube, wir haben sogar ein Buch von Goethe gelesen. Ich habe wirklich stundenlang zu Hause gesessen, habe mich bemüht, habe ständig ein Lexikon in der Hand gehabt, nachgeschlagen und versucht und bis 12 Uhr abends gesessen und Hausaufgaben gemacht. Und trotzdem wurden die Leistungen nicht anerkannt. Meine Deutschlehrerin hat mir sogar einmal im Unterricht eine 5 gegeben. Also ich habe meine Hausaufgaben vorgetragen, ich habe mich freiwillig gemeldet, habe meine Hausaufgaben vorgetragen oder sie hat sie noch einmal kontrolliert, hat alles einigermaßen gestimmt, aber sie hat mir trotzdem eine 5 gegeben. Und dann haben sich in der Klasse während des Unterrichts, des Deutschunterrichts, haben sich meine Mitschüler beschwert, Ich hatte echt tolle Mitschüler. Die haben sich beschwert, warum das denn so wäre. Der Hamid hätte sich doch verbessert und er bemüht sich doch und hier sind seine Hausaufgaben. Wie kann er denn eine 5 haben? Aber das war für die so, naja, die können das nicht. Das sind minderwertige Kreaturen. Ich weiß es nicht, auch eine üble Rassistin. Ja, ich habe irgendwie in allen Fächern eine 5 bekommen, komischerweise. Auch im zweiten Halbjahr. Außer in Sport eine 4 bekommen und dann bin ich sitzen geblieben. Hab dann gewechselt auf die Realschule. Interessanterweise, auf einmal, das sind ja, die Sommerferien gehen ja, weiß ich nicht, 1,5 Monate oder wie lange die gingen. Auf einmal wurde aus dem Fünferkandidaten nur 5 auf dem Zeugnis. Auf einmal wurde aus dem Fünferkandidaten ein Einserkandidat. Das heißt, auf der Realschule, das waren dann insgesamt 2 Jahre in Deutschland, hatte ich fast nur noch 1 und 2. Wie ist das möglich? Man lässt sich ja nicht von solchen Rassisten entmutigen oder demotivieren. Also da muss man weitermachen. Und ja, ich habe halt auf der Realschule war ich 3 Jahre lang, glaube ich. Ja, die 8. habe ich wiederholt, 9., 10. Und da hatte ich ja wirklich auf einmal sehr gute Noten. Das hat sich jedes Jahr verbessert. Also familiäre Verhältnisse waren natürlich sehr schwierig. Nicht nur, dass sie mit sich selber Probleme hatten, sondern ein Familienvater, der gut verdient hat. Er war ein Geschäftsmann. In der Gesellschaft, in der er gelebt hat, war er anerkannt. Er hat sehr viel Respekt entgegenbekommen. Und auf einmal war er nichts. Wirklich nichts. Er war wie Luft. Ihn hat keiner wahrgenommen. Keiner hat ihn ansatzweise anerkannt. Keinen Respekt entgegengebracht. Die Person kann sich nicht ausdrücken, kann sich nicht mitteilen, ist eigentlich taub und stumm. Und das führt zu sehr vielen Persönlichkeitskrisen. Das konnte man spüren, das ist wohl wahr. Und ich glaube, damit haben sehr viele Migrantenkinder zu kämpfen. Sehr viele. Die Eltern, wenn sie eine Krise haben oder wenn sie solche Krisen erleben, das sind sie ja selber nicht gewöhnt und sie sind machtlos. Und sie stürzen in eine tiefe Krise, von der sie nicht herauskommen können. Daneben haben sie 1000 andere Probleme, auch finanzielle Probleme. Und dann fangen auch die Probleme mit den Kindern an. Das Kind entwickelt sich, der Vater kann nicht mitziehen oder die Mutter. Da gibt es Streitigkeiten, da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Die Eltern haben selber kein Selbstbewusstsein mehr und fühlen sich angegriffen. Also das ist schon, die Situation von Migrantenfamilien ist ziemlich explosiv. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das kann man halt schwierig, sehr schwer beschreiben. Es ist einfach, es sind so viele Krisen, die sich gegenseitig bedingen und verstärken und eigentlich dazu führen, dass die Familie auseinanderbricht. Die Eltern fühlen sich zu Hause nicht mehr wohl, die Eltern trennen sich, lassen sich scheiden, die Kinder fühlen sich nicht mehr wohl zu Hause, versuchen lieber auf der Straße zu sein oder irgendwo, bloß nicht zu Hause. Fühlen sich nicht geborgen, sind verloren, haltlos. Das war auch eine höchst depressive Zeit, daran kann ich mich erinnern. Ich glaube, die Schule war irgendwie wie ein Fluchtort für mich. Ich glaube, das würde ich heute zumindest sagen, rückblickend. Vielleicht habe ich ja so gute Leistungen erbracht, weil ich nichts anderes hatte. Das war halt das Einzige, wohin ich mich flüchten konnte oder hinflüchten konnte. Ich habe immer gelernt, immer wieder aufzustehen, mich selber zu führen, mich selber zu entwickeln, mein eigener Chef zu sein, was meine Persönlichkeit angeht, was meine Zukunft angeht. Bloß nicht demotivieren lassen, bloß nicht entmutigt werden von irgendwelchen Hindernissen. Das gilt besonders für Migrantenkinder. Die haben in der Regel einfach kaum Ansprechpartner. Die Eltern können es gar nicht. Die Eltern, wenn du mich fragst, nehmen kaum in dieser Gesellschaft, an dieser Gesellschaft teil. Sie wissen gar nicht, was hier vor sich geht. Sie können gar nicht die Zeitung lesen, verstehen nicht, was in den Medien wiedergegeben wird, und leben in einer Parallelwelt. Nicht die Parallelwelt, die man uns in den Medien so darstellt, die bösen Ausländer in ihrer Parallelwelt, sondern sie können gar nicht teilhaben. Sie wissen gar nicht, was passiert. Die Kinder, die entwickeln sich, die hier ankommen, die entwickeln sich anders, die integrieren sich sehr schnell. Das passiert ja alles automatisch. Da braucht keiner ein Integrationsprogramm aufzulegen, sondern das passiert automatisch, wenn man mit seinen Mitschülern irgendwie weggeht, spielt oder sich trifft. Das alles passiert automatisch. Aber trotzdem, diese Kinder haben halt keine Ansprechpartner, keine Förderer. Sie machen irgendwie irgendwas. Sie schaffen es irgendwie. Und da muss man, glaube ich, einfach mal, man muss auf sich aufpassen. Meine Mutter war definitiv dagegen, auch von Anfang an. Und auch danach, da kann ich mich erinnern, sie wollte immer zurück. Wir haben ein schönes Leben gehabt. Wir haben in einer tollen Ecke gewohnt. Wir waren mindestens 20 Mal im Jahr im Urlaub, auch wenn es Kurztrips waren. Wir haben einen sehr großen finanziellen Spielraum gehabt. Haben sehr viel gesellschaftliche Anerkennung gehabt. Wir haben unsere Freunde, mit denen wir verkehrt haben, das waren also neben den Verwandten, das waren alles Leute, die auch tolle, sagen wir mal, die schon was geleistet hatten in der Gesellschaft. Der eine war sagen wir mal, Filialleiter bei der Bank, der andere war Geschäftsmann, der andere war, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nur an 1, 2, 3 erinnern, aber das waren alles Leute, die Einfluss hatten in der Gesellschaft, mit denen man gerne zu tun hatte. Und das war alles weg. Das tolle Leben war weg. Die Familie war weg. All die schönen Dinge waren weg und du hattest halt eine heruntergekommene Wohnung in einem Ghetto. Und keine Anerkennung, keine Teilhabe, und Armut, finanzielle Armut. Ja, wie kann man sowas toll finden? Hier leben, in Deutschland zum Beispiel, leben schon seit dem Zweiten Weltkrieg Migranten. Erst waren es die Gastarbeiter, dann Einwanderer, dann Asylbewerber. Das sind jetzt über 60 Jahre. Wie kann es sein, dass die Leute immer noch nebeneinander leben in Parallelwelten, dass wir uns so wenig kennen? Ich erlebe das jedes Mal, ob ich ein Praktikum gemacht habe, oder zum Beispiel während des Studiums vor einigen Jahren. Ich habe ein Praktikum in Hamburg gemacht, ein Praktikum in München. In München habe ich bei einer Privatbank gearbeitet, ein Alterspraktikum absolviert im Bereich Risikomanagement und Institutional Sales, das ist dann ein Vertrieb. Und in Hamburg habe ich im Bereich erneuerbare Energien das Praktikum gemacht. Oder wenn ich heute Jobs anfange oder auch in der Vergangenheit, wir sprechen ja alle fließend Deutsch, wir sprechen zusätzlich noch fließend Englisch oder fast fließend, wir sprechen zusätzlich noch eine andere Sprache, Türkisch, Arabisch, Persisch, Kroatisch, weiß nicht, Serbisch, alles Mögliche. Und wir sind ja genauso angezogen wie die, wir haben fast den gleichen Haarschnitt, wir essen doch das Gleiche und atmen und, weiß ich nicht, laufen und heulen und lachen. Und jedes Mal, jedes verdammte Mal wurde ich wie ein Alien behandelt. Erstmal distanziert, erstmal angeschaut, beobachtet. Kurz nach dem 11. September haben wir ständig gehört, wenn ich wir sage, das heißt meine Freunde und ich oder meine Bekannte oder egal mit wem ich spreche, hat man sehr oft gehört, Bombenleger, Schläfer, in der Schule, in der Uni, auf der Straße, ihr Terroristen, nicht, dass du gleich mit einer Bombe auftauchst, alles möglich, also dumme Sprüche, aber diese dummen Sprüche, die wurden 1:1 von den Medien übernommen. Natürlich sagen die nicht die Medien, der Moslem ist ein Bombenleger, aber es wird genauso vermittelt. In den Medien wird es halt anders ausgedrückt, ein bisschen gehobener. Und die Mitschüler oder irgendjemand auf der Straße sagt dann, ja, du Bombenleger. Und zum Beispiel, interessanterweise, kamen sehr viele Frauen immer wieder zu mir, auffällig viele Pädagogen, die sich für die muslimischen Frauen rächen wollten an mir. Ihr müsst doch eure Frauen besser behandeln und ein bisschen demokratischer werden und euch entwickeln. Und das zu Jugendlichen oder jungen Leuten, die nichts damit zu tun haben. Männer spüren das oder männliche Migranten spüren das viel deutlicher. Die Islamisierung der Migrantenkinder oder der Migranten ist deutlich, das spüre ich auch bei den Männern. Nicht nur, dass die Anzahl der Mädchen mit Kopftuch angestiegen ist, deutlich, aber auch die Jungs. Viele meiner Freunde von der Schulzeit, ich muss sagen, die von der Realschule, aber auch teilweise von der Abiturzeit, insbesondere die nicht an die Uni gegangen sind, die meisten, das waren Kinder, das waren junge Leute, die in Ghettos aufgewachsen sind. Komischerweise haben sich alle Richtung Islam und Richtung Religion bewegt. Vorher hatten sie kaum was zu tun. Und dann habe ich sie nach ein paar Jahren gesehen und hat sich nicht einen Bart wachsen lassen und hatten so einen Bauch und haben sich wie ein Haji benommen. Da habe ich mir gedacht, ey, was ist los mit dir, Jalli oder wie auch immer. Und dann haben sie mir irgendwas vom Islam erzählt und viele halten auch Ausschau nach, oder wollen eine Jungfrau heiraten und am liebsten eine, die ein Kopftuch trägt. Es ist besser geworden, aber das war nach dem 11. September eine sehr schmerzhafte Phase, dass ich immer wieder angegriffen worden bin. Nicht nur ich, auch andere Freunde von mir oder Freundinnen, die dann immer ausgefragt worden sind. Bist du denn Moslem? Trinkst du denn? Isst du denn Schweinefleisch? Hast du denn Sex? Ich glaube, ich würde gerne, also ich bin ja selber überhaupt nicht religiös oder lehne Religion ab. Ich bin Atheist, ich bin Marxist. Aber trotzdem habe ich gelernt mittlerweile, gegenüber solchen Leuten, das heißt Deutsche, die solche dumme Fragen stellen, anders zu argumentieren. Das heißt, ich sage nicht mehr, nein, ich bin kein Moslem. Und die Moslem, die dummen Moslems, das passiert nämlich auch unter Migrantenkindern, dass sie sich gegenseitig fertig machen oder dass sie sich auf Kosten von zum Beispiel Muslimen oder auf Kosten von Türken, bösen Türken, auf Kosten von Türken profilieren. Ich tue es bewusst nicht, weil der Durchschnittsdeutsche, der solche Fragen hat, der hat gar keine Ahnung von Islam. Der hat gar keine Ahnung von den Leuten, von den Muslimen, die hier leben, von ihrer Lebensart. Die haben nur diese Feindbilder, diese Standard 0815 Argumente. Frauen unterdrücken, kein Alkohol, kein Schweinefleisch, kein Sex. Mehr wissen sie nicht. Und das sind Themen, die im Grunde für das Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen oder Migranten und Deutschen keine Rolle spielen oder kaum. Inwieweit spielt es für einen Deutschen in seinem Alltag, in seinem Leben eine Rolle, ob sein Kumpel oder sein Nachbar Schweinefleisch isst, Alkohol trinkt oder Sex hat oder nicht? Inwieweit? Also man hat tagtäglich mit allen möglichen Sachen zu tun, mit dem Beruf, mit der Schule, mit dem Studium, mit Freunden, mit der Beziehung, mit Rechnungen, mit dem Verkehr, mit so vielen verdammten Themen. Da frage ich mich, warum fokussiert ihr euch auf solche Themen? Um zu schauen, ob man dazugehört oder nicht. Das heißt, wenn du Alkohol trinkst und Schweinefleisch isst, das ist die beste Kombination überhaupt, dann gehörst du zu uns, zu den Deutschen. Wenn nicht, dann bist du ausgeschlossen, dann bist du eher dieser Mörder wie die anderen Muslime. Heute, wie gesagt, heute sage ich genau die Argumentation. Welche Rolle spielt es für dich? Ob jetzt der Türke, ob das dein Kommilitone ist, Mitschüler oder dein Nachbar, ob er Schweinefleisch isst, Alkohol trinkt oder Sex hat oder nicht, und was geht dich das überhaupt an?